Moin und herzlich willkommen zum Ahrensburger Buch- und Kulturpodcast aus der Buchhandlung Stojan. Wir möchten auch weiterhin unsere Freude und unseren großen Spaß an Büchern mit Ihnen und euch teilen. Und für die Hörer, die uns schon häufiger zugehört haben, wissen Sie, dass wir immer einen Gast haben. Und heute ist es Mechthild Baumann. Mechthild Baumann, Schriftstellerin, und ihr Durchbruch als Autorin kam mit dem Kriminalroman Wer das Schweigen bricht. Es geht um einen Mord, der im Hier und Jetzt geschieht, dessen Wurzeln aber zurück in die NS-Zeit reichen. 2012 wurde Mechthild Baumann für dieses Buch mit dem Deutschen Krimi-Preis ausgezeichnet. Andere große Erfolge, die lange auf der Spiegel-Bestsellerliste zu finden waren, war Grenzgänger, ein zutiefst beeindruckender Roman über ein sehr dunkles Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte, nämlich das der Heimkinder in den 60er und 50er Jahren. Und natürlich Trümmerkind. Mit diesem Roman war Frau Baumann 2017 im Marstall zu Gast. Die Geschichte spielt unter anderem im Winter 46-47 in Hamburg. Und in diesem sehr kalten Winter entdeckt der 14-jährige Hanno in den Trümmern Hamburgs die Leiche einer Frau und neben ihr ein dreijähriges Kind, das Hanno rettet. Viele, viele Jahre später kommt dieses einstige Trümmerkind per Zufall auf die Spur eines Verbrechens, das auf fatale Weise mit ihm und seiner Familie verknüpft ist. Was mich fasziniert an den Romanen von Mechthild Baumann ist die Verknüpfung von Spannung und sehr präzise recherchierte Historie und ihre klare, schnörkellose Sprache. Es gibt nicht nur keinen überflüssigen Satz, nein, es gibt kein überflüssiges Wort. Hallo Mechthild Baumann, schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo Frau Niebuhr, schön, dass Sie mich eingeladen haben.
Liebe Frau Baumann, 8 erfolgreiche Romane, viele Krimis, aber nicht alles. Ich habe am Anfang schon ein paar vorgestellt. Und jetzt kommt ein Band mit Erzählungen. Warum Erzählungen?
Das hat sich so ergeben. Also ich habe immer zwischendurch auch Kurzgeschichten bzw. Erzählungen geschrieben und die haben sich so nach und nach angesammelt und dann eigentlich haben Freunde mich drauf gebracht. Die haben gesagt, Mensch, inzwischen sind das doch schon so viele, da kannst du doch auch schon ein eigenes Buch draus machen. Und dann habe ich mal durchgeguckt und habe einfach nur so die, die ich selber so für die besten hielt, so zusammengestellt und die an den Verlag gegeben. Und die haben auch sofort gesagt, ja, das ist ja ganz wunderbar und da machen wir mal einen Erzählband draus.
Ja, das ist doch wunderbar.
Ja.
Und ich habe da ja reingeguckt und habe das auch gelesen und es sind keine Krimis. Es ist vielleicht die ein oder andere Erzählung, die so einen kleinen kriminalistischen Einschlag hat, aber mir ist aufgefallen, dass es alles irgendwie Erzählungen sind über Menschen, die so ein bisschen am Rande stehen. Trifft das zu?
Ja, also ich gehe ja grundsätzlich bei meinem Schreiben immer von der Figur aus. Das heißt, ich arbeite nicht auf ein spezielles Thema zu, sondern ich überlege mir eine Figur. Also für diese Kurzgeschichten kann das jemand sein, den ich im Park beobachte oder jemanden, der mir begegnet und dem dichte ich dann sozusagen eine Geschichte an. Irgendwelche auffälligen Figuren oder eben auch Figuren, die ich mir ausgedacht habe. Und dann entwickelt sich, je näher ich dieser Figur komme, je mehr ich mich mit ihr auseinandersetze, ihr Charaktereigenschaften zuschreibe, je mehr ich ihr eine Geschichte zuschreibe, je mehr sehe ich die vor mir und kann ihr ein Eigenleben zusprechen. Und daraus entsteht dann, indem ich diese Figur dann sozusagen in aller Regel in eine Extremsituation führe. Und die Grundidee ist immer, wie verhält sich jemand in dieser oder jener Situation? Und daraus entsteht dann die Geschichte oder der Plot, sag ich mal.
Ja, das ist ja, um da noch mal kurz einzuhaken, Figuren, Sie waren ja nicht sozusagen schon immer Schriftstellerin. Sie haben ja doch durchaus ein bewegtes Berufsleben
Ja.
hinter sich. Sie waren unter anderem Gastronomin und haben in einer, wenn ich das richtig erinnere, in einer Kinder- und Jugendeinrichtung gearbeitet.
Ja.
Da kommt man natürlich auch mit vielen, vielen, vielen Menschen zusammen.
Ja,
Und da.
also ich glaube, ich wäre nicht Schriftstellerin geworden, wenn ich nicht diesen Werdegang gehabt hätte. Also ich bin ja nicht, viele, viele Kollegen sagen, haben von Anfang an das Bedürfnis gehabt, Schriftsteller zu werden. Das hatte ich nie. Wäre nie auf die Idee gekommen. Also wenn man mir vor 20 oder 30 Jahren gesagt hätte, du schreibst mal Bücher, hätte ich gesagt, ach, was für ein Blödsinn. Aber also ich komme ursprünglich aus dem pädagogischen Bereich, habe dann auch eine ganze Zeit lang therapeutisch gearbeitet, habe Ausbildungen zur Gestalt- und Gesprächstherapeutin gemacht, wollte dann mit diesem Ganzen, habe dann in einer Kinder- und Jugendeinrichtung für, ich sage immer, sogenannte verhaltensauffällige Kinder geleitet und wollte dann irgendwann aus diesem pädagogischen Bereich raus. Bin dann nach Korsika für 1,5 Jahre und als ich zurückgekommen bin, habe ich gesagt, ich muss mal was ganz Vernünftiges machen und habe Groß- und Außenhändler gelernt. Und das war aber jetzt nun wirklich nicht meins. Aber es war ganz sinnvoll, weil ich habe dann ein Restaurant aufgemacht. Weil ich habe schon festgestellt, ich brauche immer den direkten Kontakt so zu Menschen. Und ja, alles sozusagen Felder, auf denen man es mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun hat.
Ja,
Und das regt an.
das glaube ich Ihnen sofort. Das merkt man auch Ihren Roman an. Also diese Figuren, die da entstehen, da habe ich häufig das Gefühl, okay, der sitzt jetzt neben mir. Und, oder
Ja,
der steht
das ist
vor
schön.
mir. Das ist, die werden richtig plastisch. Also das ist nicht irgendwie, wo man denkt, ja, da hat sie sich jetzt aber aus fünf Charakteren einen zusammengewürfelt. Nein, das sind ganz, ganz eigenständige, lebendige Figuren. Und
Ja,
das finde ich
schön.
so großartig.
Ja.
Und wir haben, Sie haben mir so im Vorgespräch auch erzählt, es sind Figuren, die jetzt in diesem Erzählband vorkommen, die gab es schon mal in irgendeiner Form. Und dann haben Sie
Genau.
sich aber ein bisschen von denen getrennt, konnten Sie aber nicht loslassen. Erzählen Sie doch mal ein bisschen.
Ja, es gibt ja immer so die ersten Entwürfe für einen Roman. Und das verändert sich im Laufe des Schreibprozesses. Und dann gibt es Figuren, die als Nebenfiguren geplant waren, die auf einmal in den Vordergrund treten. Und dann gibt es Figuren, die man als ganz ausgearbeitet hat, weil man sie für wichtig hielt, die auf einmal überhaupt nicht mehr in die Geschichte reinpassen, die irgendwie rausfliegen. Und das sind dann manchmal Figuren, die fordern eine eigene Geschichte, die verlangen dann einfach, nee, also die bleiben mir im Kopf, sag ich mal so. Ich
Ja.
kann die dann nicht streichen und die sind dann weg, sondern da habe ich das Gefühl, die klopfen immer wieder an und sagen, hier, ich möchte aber eine eigene Geschichte.
Genau,
Da gibt es
und
zum Beispiel
ja.
in der Kurzgeschichte Seltene Seerosen gibt es den André. Der war ursprünglich in Die andere Hälfte der Hoffnung in diesem Roman über Tschernobyl als Bruder einer der Protagonistinnen eingeplant und hatte eigentlich eine ziemlich umfangreiche, in dem Erstentwurf eine ziemlich umfangreiche Rolle. Und das wurde dann aber alles von dem Leonid übernommen, der ja dann nachher auch nach Deutschland fährt. Und dann war André weg, aber André war nicht aus meinem Kopf. Und dann muss ich solche Figuren, glaube ich, kann ich mich nur von denen verabschieden oder kann die loslassen, indem ich ihnen dann eine eigene Geschichte gebe. Und dann gibt es kleine Geschichten, also zum Beispiel die Geschichte Die drei Steine ist ursprünglich, war das ein Kapitel in Trümmerkind. Das waren diese drei Freunde, von denen diese Geschichte erzählt, war eine kleine Episode, die ich dem Hanno mit seinen Freunden noch zugeschrieben habe. Aber wenn ich dann im Überarbeitungsprozess bin, dann mal überarbeiten heißt bei mir immer streichen, streichen, streichen,
Ja,
streichen. Und dann ist so eine kleine Geschichte, dann denke ich, nee, das ist, das ist zwar ganz nett, aber das ist, hört eigentlich, ist das nicht wichtig für den, für die Geschichte, für das Buch. Und dann streiche ich das raus. Und dann fällt mir die aber immer wieder ein. Also dann sehe ich diese drei Jungs da immer an dem Wasser und denke, ach, eigentlich. Und dann wird da eine kleine Geschichte draus. Und die wird immer runder und ich arbeite da immer weiter dran. Und ja, und irgendwann denke ich dann, ach, das ist ja eine, eigentlich eine komplett eigenständige Geschichte, die man auch so veröffentlichen kann.
Ja, was sie ja auch getan haben, Gott sei Dank. Und ich bin diesen
Ja.
Figuren, die permanent klopfen und
Ja.
gesagt haben, Mechthild, ich möchte jetzt unbedingt eine eigene Geschichte, dass diese
Ja.
Figuren nicht aufgegeben haben und dass sie sich haben überreden lassen und glücklich sind mit ihren Geschichten und dass ihre Figuren eine eigene bekommen haben.
Ja.
Liebe Frau Bormann, jetzt ist der Erzählband ja gerade erschienen, aber nichtsdestotrotz bin ich ja wahnsinnig neugierig. Ich würde so gerne wissen, schreiben Sie gerade?
Ja, schreibe immer.
Das ist schon mal sehr schön. Und wollen Sie auch schon ein bisschen erzählen, was es für ein Projekt ist?
Ja, ich kann ein bisschen was sagen. Also ich weiß noch nicht, wann es erscheint, also irgendwann im nächsten Jahr. Es ist eine Geschichte, die wieder im Dritten Reich angesiedelt ist. Es geht um eine Unternehmersfamilie aus Kassel, die sich den neuen Machthabern gegenüber kritisch äußert, die dann enteignet werden, nur damit das, die Villa, in der sie leben, nicht enteignet wird, übernimmt, sage ich mal, zu einem symbolischen Preis ein Freund der Familie dieses Haus. Und es gilt die Vereinbarung, dass die Familie, wenn sie denn zurück ist, die Familie verlässt das Land, wenn das alles vorbei ist, dass diese Familie dieses Haus dann zum gleichen Preis wieder zurückkaufen kann. Das ist der eine Erzählstrang. Und der andere, in der anderen geht es um eine große Liebe, die eben auch mit dieser Geschichte sozusagen zusammenhängt und verfängt. Und ja, wie sich das nach dem Krieg und dann noch mal in den 90er Jahren entwickelt, das wird der neue Roman.
Ja, da sind wir ja sehr gespannt. Aber da es ja noch mal ein bisschen dauern wird, können wir ja den geneigten Leserinnen und Lesern nur ans Herz legen, trösten Sie sich mal mit ein paar anderen Büchern von Mechthild Bormann, unter anderem mit dem neuen Erzählband Glück hat einen langsamen Takt. Liebe Frau Bormann, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Sie haben uns wunderbare Einblicke in Ihr Schriftstellerinnenleben gegeben. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie viele, viele tolle Figuren finden für Ihren neuen Roman, von denen Sie vielleicht wieder ein paar rausstreichen und die wieder klopfen kommen, damit wir einen neuen Erzählband vielleicht in 3 Jahren haben. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Ich bedanke mich, Frau Niebuhr.
Esel. Seit einiger Zeit beobachten wir bei uns in der Buchhandlung ein zunehmendes Interesse an Eseln. Das spiegelt sich auch in der Anzahl der Bücher wider, die zu diesem Thema erscheinen. Ein paar habe ich mal rausgesucht, unter anderem den Roman Pavlova von Brian Sewell. Und in diesem Roman geht es darum, dass ein britischer Gentleman auf einer Pakistanreise eine Eselin sieht, die fast unter der Last zusammenbricht, die ihr aufgeladen wurde. Und er beschließt, diese Eselin von Pakistan nach England zu bringen. Da Esel aber nicht fliegen können und dürfen, muss er das Ganze zu Fuß bewältigen. Aber auch bei den Sachbüchern tut sich so einiges, zum Beispiel das Buch von Christopher McDowell, Das Glück ist grau. Ein Buch, das völlig kitschfrei beschreibt, wie ein Esel sich und seine Menschen verändert. Oder das Buch Esel. Erschienen in der wunderbaren Naturkundenreihe des Mattes und Seitz Verlags. Ein sehr informatives Buch und vor allen Dingen auch ganz wunderbar gestaltet. Was in der Reihe der Eselbücher natürlich auf keinen Fall fehlen darf, ist ein Bericht über Eseltrekking. Da ist jetzt gerade in der vierten Auflage das Buch von Luther Lubkoll, Wandern, Glück und lange Ohren erschienen. Ein Bericht über ihre Reise mit Esel Johnny von München bis ans Mittelmeer. Sie beschreibt da drin auch alle Tücken und Widrigkeiten, die dann aber auch dazu führen, dass die beiden ein eingeschworenes Team werden. Und das sind sie auch immer noch. Jetzt müssen es ja nicht gleich 600 Kilometer mit dem eigenen Esel sein. Wer Eselwandern mal für einen Tag oder auch nur für einen halben ausprobieren möchte, der kann das ganz in der Nähe tun. Eine Eselei haben wir in Bergedorf besucht. Lieber Herr Kirsch, das ist wunderbar. Es freut mich sehr, dass wir bei Ihnen sein können in Ihrer Eselei. Und neben uns ziehen genüsslich die Esel Heu aus den Fudern. Und wir interessieren die gar nicht weiter. Aber das ist, glaube ich, richtig so, ne? Dass die.
Ja. Ja, herzlich willkommen, Frau Niebuhr. Das ist typisch Eselart. Wenn es was zu fressen gibt, ist alles andere egal. Wir haben sie ja gerade von der Wiese reingeholt. Da gibt es jetzt im Frühjahr nicht so viel zu fressen und deshalb sind sie jetzt gierig auf ihr Heu aus den Heunetzen. Aber die Paula wird schon kommen. Die wird uns schon angucken und anstupsen und sagen, was macht ihr hier?
Ja, Paula ist der größte der vier Esel und im Moment hält sie noch ein bisschen Abstand. Vielleicht kommt sie gleich. Lieber Herr Kirsch, Schiffbauer, Schiffbauingenieur. Und jetzt stehe ich mit Ihnen hier in Bergedorf, in einem wunderschönen Gehege und Sie haben Esel. Wie ist das denn dazu gekommen?
So weit ist der Weg ja nicht, vom Schiffbauer zum Eselbauer. Nein, also das war sicherlich nie geplant. Als ich Schiffbau gelernt habe, da hatte ich auch mit Tieren nicht so viel am Hut und es war auch nicht das Lebensziel, irgendwann unbedingt Esel zu haben, obwohl ich Esel schon immer liebe. Also mein erstes Stofftier, was ich heiß und innig geliebt habe, ist ein Esel und da ist das vielleicht so ein bisschen geprägt. Nee, die Eselhaltung ist eine Schnapsidee. Meine Frau und ich träumen davon, wenn wir in Ruhestand gehen, in die Berge zu ziehen und nochmal so 10 Jahre in den Bergen zu leben. Und bei einem Wanderurlaub in den Bergen haben wir festgestellt, das wird nichts. Dann sind wir alt und klapprig, können unser Gepäck nicht mehr tragen. Und wir haben aus Spaß gesagt, nein, dann brauchen wir einen Packesel. Und dann haben wir das ausgemalt und haben gesagt, naja, also wenn wir dann irgendwo in den Bergen wohnen und brauchen einen Stall und dann können wir ja auch mehrere Esel halten und vielleicht sind da auch Ferienwohnungen und vielleicht sind da ja auch Urlauber, die mit den Eseln dann zusammen mit uns wandern wollen und die Esel können bergauf Gepäck tragen und vielleicht auch die Kinder tragen. Und das haben wir mal so einen Urlaub ausgesponnen, wie man so eben einfach Ideen hat und spinnt. Aber das macht man ja nicht ernsthaft, ne? Oder? Ich habe aber für mich gedacht, Mensch, da hätte ich Lust zu. Aktiver Ruhestand, das würde mir gefallen. Und dann habe ich für mich gedacht, jo, wenn ich so mit 63 oder 64 in Vorruhestand gehe und die Rentenlücke mit Eseln auffülle, da hätte ich Lust zu. Und ich bin noch nicht ganz so alt, es ist dann früher gekommen. Ich habe also 10 Jahre früher die Möglichkeit gehabt, aus dem Berufsleben auszusteigen. Habe zuletzt nicht mehr auf der Werft gearbeitet, aber immer noch im Hafen. Und die Randbedingungen waren nicht mehr so gut. Ich habe bei einer Firma gearbeitet, die Hebezeuge für die Ölindustrie herstellen. Der Ölpreis war so eingebrochen, wir mussten Personal abbauen. Wir suchten Freiwillige und dann, wer möchte, in eine Transfergesellschaft. Ja, und da habe ich die Hand gehoben, weil ich eine Idee hatte, was ich machen wollte.
Ja, und ich glaube, das war eine sehr kluge und weise Entscheidung. Also wenn man Herrn Kirsch sieht, der Sonnenschein persönlich, sehr fröhliches Gesicht und es ist einfach eine ganz wunderbare Atmosphäre hier. Die Esel laufen um uns rum, wir stören die gar nicht, die Esel stören sich auch nicht an uns. Trekking. Sie haben 2016, wenn ich das richtig erinnere, haben Sie angefangen. Und war das da auch schon ein Thema? Im Moment ist das ja richtig Trendthema, dieses Eseltrekking, Eselwandern. War das auch schon 2016 so, dass Sie schon Leute begrüßt haben, die sagten, das wollten wir schon immer mal machen?
Also ich glaube, diese Welle ist schon länger am Rollen. Dieses Zurück zur Natur, mit Tieren in Kontakt kommen, entschleunigen, wobei wir dann nachher nochmal definieren müssen, was entschleunigen ist mit Eseln.
ja.
Also ich glaube, das ist schon eine Welle. Und als ich 2016 anfing, war das schon, also richtig eine Mode will ich nicht sagen, war schon gut nachgefragt. Ich habe 2016 gegründet, weil ich ja nun vorher keine Esel hatte, musste ich auch erstmal üben. Und ich habe so die ersten Gäste, die haben mich gefunden, ohne dass ich Werbung gemacht habe. Ich habe einfach meine Internetseite online gestellt und dann gab es die ersten Anfragen und es ist von Anfang an gut losgegangen.
Ja, ach, das freut mich sehr. Was sind das denn eigentlich für Menschen? Sie sagten ja vorhin auch, dass das, was natürlich viel mit Natur zu tun hat und mit Entschleunigen zu tun hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt nur gestresste Manager-Typen aus der Hafen-City kommen und sagen, ach, wir müssen jetzt mal eine Stunde mit dem Esel laufen. Das sind doch bestimmt ganz unterschiedliche Leute, oder?
Ja, ist das ganze Spektrum. So gestresste Manager habe ich nicht, dass ich es wüsste, dabei gehabt, obwohl es für die wahrscheinlich gut täte. Und vor allen Dingen, Esel sind auch ein toller Partner für Führungstrainings. Aber es sind hauptsächlich, wenn ich das so zusammenfasse, sind es Paare, die bei mir kommen, wo der eine dem anderen eine Eselwanderung schenkt, weil der andere, oder mit ihnen eine Eselwanderung macht, weil der andere Esel liebt. Und es sind alle Konstellationen und alle Altersgruppen. Und das ist das Spannende, die Gäste, die zu mir kommen, interessieren sich für die Esel, meistens einer von den beiden, und möchten einfach näher mit Eseln in Kontakt kommen. Und diese weiß ich nicht, ob das so ein Grundbedürfnis ist, mit Tieren in Kontakt zu kommen, oder ob Esel uns irgendwie nochmal anders ansprechen als andere Tiere. Auf jeden Fall ist es eine schöne Art, beim Eselwandern mit Eseln in Kontakt zu kommen. Also viel besser, als wenn man in einem Tierpark am Zaun steht und versucht, einen Esel zu streicheln. Die kommen da nämlich nicht. Das ist für die uninteressant. Ja, aber hier so, wenn wir dann also eine Wanderung machen und die Esel, ich stelle die Esel vor, im Allgemeinen und unsere Esel, und die Gäste nehmen dann beim Striegeln und Streicheln Kontakt auf und kommen sozusagen in Beziehung zu dem Esel. Ne? Und unterwegs lernt man den Esel und seinen Charakter dann so richtig kennen. Und um das jetzt aufzulösen, die Entspannung ist nicht, weil der Esel völlig geschillt neben einem läuft, sondern weil man am Ende des Tages an nichts anderes gedacht hat als: Was macht der Esel? Was mache ich? Wie muss ich den Esel dazu bringen, nicht zu fressen? Und sich ganz auf den Esel einlässt. Und ich habe das immer wieder, und da wäre auch eben der Manager der Richtige, immer wieder Gäste, die sagen, ich habe den ganzen Tag nicht aufs Handy geguckt. Ne?
Ja, das ist doch wunderbar. Das ist die
Entschleunigung.
Ne? Ja, ich glaube, das passiert auch nicht, wenn ich sie hier so sehe. Also die Esel sind wirklich knuffig. Sie sind, ich würde mal sagen, relativ klein. Aber sie haben, glaube ich, sehr ihren eigenen Kopf. Und wie läuft denn eigentlich so eine Wanderung ab? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also ich bin völlig unbedarft und denke mir jetzt, also ich möchte jetzt so einen richtigen Esel mal auch anfassen und dem mein Gepäck aufladen und dann gehe ich mit dem mal so ein bisschen spazieren.
Genauso,
ist das so?
Genauso ist das. Nicht? Also dieses mit dem Kennenlernen, das ist das, dieses Striegeln und Streicheln, ne? Weil das also, das Striegeln ist halt eine Fellpflege, Sozialpflege. Ne? Der Esel merkt, sie tun ihm was Gutes. Und sie verlieren vielleicht auch so ein bisschen die Scheu oder eine Berührungsangst. Und ne, so beim Striegeln und Streicheln kommt man sich einfach näher. Und bevor wir losgehen, üben wir das Führen hier auf der Paddockfläche. Weil hier ist es noch ganz einfach, hier gibt es nichts zu fressen. Ne? Hier die Sandfläche ist relativ karg. Und die Herausforderung ist dann nachher unterwegs, den Esel davon zu überzeugen, mit uns zu gehen und nicht zu fressen.
Gut, das erfordert, glaube ich, durchaus gute Führungsqualitäten und Geduld und liebenvollen Umgang, oder?
Ja, absolut. Man wird mit Kraft wird man überhaupt nichts. Druck erzeugt bei den Eseln Gegendruck. Ne? Also das Stichwort ist liebevolle Konsequenz. Konsequenz, ganz deutlich sagen, was man will. Nein, es wird jetzt nicht gefressen, wir gehen erstmal gemeinsam. Das kann der Esel auch akzeptieren, wenn man deutlich dabei bleibt. Und wir machen ja Pause, die verhungern ja sowieso nicht, ne? Aber dann dürfen sie Pause machen. Und dazwischen muss man einfach sagen, ich möchte, dass du jetzt mit mir mitkommst. Und zwar nicht, ich will, dass du mitkommst, sondern ich möchte.
Ja, das ist jetzt nochmal so eine abschließende Frage. Das möchte ich ja zu und zu gerne wissen. Weil Sie das eben sagten mit, man sagt dem Esel nicht, los jetzt komm, befiehlt es ihm nicht, sondern man sagt dem Esel, du, ich möchte jetzt, dass du mitkommst. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, wenn ich mich jetzt vor diesen Esel stelle, der sowieso lieber genüsslich frisst, und sage, ich möchte jetzt, dass du mitkommst. Wie mache ich das denn mit der Körpersprache deutlich?
Ja, indem ich also schon sehr deutlich sage, nicht so zögerlich, nicht ängstlich, nicht so ein bisschen ziehen und wieder loslassen. Kannst du vielleicht kommen, aber ich will dich nicht stören, aber komm doch mal mit. Das wird nichts. Ja. Da sagt er, aha, du weißt nicht, was du willst, dann bitte mach ich, was ich will. Ne? Also dieses Losgehen, auch der Moritz, der jetzt hier gerade neben uns steht, wenn er einen Halfter um hätte und wir ihm einen Strick anmachen würden, dann würde er schon erstmal sagen, nö, du, ich bin noch am Fressen. Und dann würde ich ihm mit dem Zug zeigen, ich möchte aber, dass du mitkommst. Und dann wird er sagen, nee, warum? Ich fresse hier noch. Und dann erhöhe ich den Zug so ein ganz klein bisschen und sage, doch ernsthaft, ich möchte, dass du mitkommst. Und dann denkt er drüber nach und sagt, was willst du denn eigentlich von mir? Und vielleicht gibt es ja einen Grund, dass ich mitkommen soll. Und vielleicht gibt es ja da, wo ich hin soll, was mehr zu fressen. Und dann kommen die irgendwann mit.
Ja.
Also das ist auch wieder so ein Klassiker. Beim Pferd ist es so, sie drehen sich um, gehen voraus und das Pferd, das sich dann als Rang nieder versteht, läuft hinterher. Idealerweise. Ne? Manchmal drehen die auch um und gehen weg, dann haben sie also das mit der Randfolge nicht verstanden.
Ja.
Bei dem Esel ist es so, das Seil ist Kommunikation. Ich kann ihm sehr deutlich sagen, er soll mitkommen. Und es gibt aber einen Druckpunkt. Der Pino, hier dieser Bursche hier, der reagiert auf Zug. Also er steht und dann macht er den Kopf ganz lang und dann sagt er, ich denke drüber nach. Gib mir mal einen Moment, drüber nachzudenken. Und wenn sie dann zu doll ziehen, dann fängt er einfach an, rückwärts zu gehen.
Ah,
so,
ja.
Wettziehen, gewinne ich.
Ja, ja.
Und dann brauchen Sie den Zug nur ein ganz klein bisschen nachzulassen. Ne? Also da haben Sie den Druckpunkt sozusagen überschritten. Und dann steht er wieder und sagt, in Ordnung, ich denke mal drüber nach. Du willst das ernsthaft? Naja, dann komme ich auch. Ne?
Ja.
So, und die beiden Kleinen, die stellen sich dann so nach Eselart bockig hin. Ne? Also so wirklich Beine vorne breit. Und manchmal machen sie die Augen zu, wir sind gar nicht da. Manchmal gucken sie demonstrativ nach oben. Ich weiß gar nicht, was du willst. Und dann hat man zu doll gezogen. Und dann lässt man ein klein bisschen nach. Und dann kann man natürlich auch mit dem Esel sprechen. Und zuerst sage ich, bitte komm mit. Komm, wir wollen spazieren gehen. Doch, ich will das ernsthaft. Jetzt, aber ich meine das wirklich ganz ernst. Und Sie merken so, im Tonfall verändere ich das. Und das können die Esel sehr deutlich deuten.
Ja.
Und zur Not muss ich auch mit denen schimpfen. Und dann, das ist nicht laut, aber ich kann richtig ärgerlich werden. Und dann sagt der Esel, oh Gott, nee, das wollte ich jetzt ja gar nicht. Also dich verärgern möchte ich eigentlich gar nicht. Die Esel wollen uns eigentlich gefallen. Die wollen uns nicht ärgern. Ne? Also
ja.
Das ist so, eigentlich kann man vielleicht nicht für alle Esel sagen. Unsere Wanderesel, ne, die es gewohnt sind, mit Menschen unterwegs zu sein, die testen auch die Gäste aus. Die probieren erstmal, mal sehen, wie weit ich gehen kann. Mal sehen, ob das ernst gemeint ist. Oh, da sehe ich eine Unsicherheit im Zug. Ich merke, dass das so ein bisschen hin und her geht, die Hand. Aha, der Mensch weiß nicht, was er will. Dann mache ich erstmal, was ich will.
Also. Das lässt sich, glaube ich, alles ganz wunderbar auch auf das menschliche Zusammenleben übertragen. Ich bin mal gespannt, ob es nicht doch den einen oder anderen vielleicht mal in die Eselei nach Bergedorf zieht, um das auch mal auszutesten und es dann versuchen, im realen Leben umzusetzen, wenn es denn wieder losgehen darf. Im Moment haben sie leider noch geschlossen, leider dürfen sie keine anderen Menschen empfangen. Uns haben sie das freundlicherweise gestattet. Wir sind auch weit genug auseinander, sind auch nur 3 Menschen. Aber sobald es wieder losgeht, sonst gucken Sie doch einfach mal auf die Homepage, die Eselei in Hamburg. Und dann finden Sie es sofort. Und dann können Sie auch die ganzen Schätzchen, die hier um mich rumstehen, mal in Natura bewundern. Lieber Herr Kirsch, ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte. Das ist ein ganz tolles Erlebnis mit diesen wunderbaren, ganz ruhigen Tieren. Und dass Sie mir so bereitwillig Auskunft gegeben haben. Ich bedanke mich und ich glaube, ich werde das mal testen.
Da freue ich mich sehr drauf und freue mich auf viele Gäste, wenn wir dann wieder dürfen. Und irgendwann wird es weitergehen, da bin ich ganz sicher.
Da bin ich auch ganz sicher. Und bis dahin alles Gute, Ihren Esel, alles Gute. Der hat mich hier gerade fast umgeschubst. Das war jetzt nochmal der Abschiedsgruß. Und alles Gute, bleiben Sie gesund und vielleicht bis demnächst.
Würde ich mich freuen. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Ja, das war unsere Büchersendung für den April. Wie immer freuen wir uns über Ihre Reaktionen, entweder per Mail unter podcast@bücher-lesen.de oder persönlich im Laden. Ich freue mich immer über Gespräche mit Ihnen. Und bis dahin, machen Sie es gut, genießen Sie das Frühjahr und hören Sie unseren nächsten Podcast Ende Mai. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie fröhlich, Ihre Gabriele Niebuhr.